Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant. Und an dieser Stelle berichten wir euch wie in jeder Woche über alles Aktuelle aus der Valorant-Szene. Und ja, das ist diese Woche gar nicht so viel, oder Johann?
Nee, wirklich gar nicht so viel. Wir haben so ein paar Sachen, die wir dennoch besprechen wollen, wie zum Beispiel so ein paar Balance-Changes, die wahrscheinlich kommen irgendwie. Mhm. Und auch das Spiel ist gerade generell so ein bisschen wonky, haben wir das Gefühl, mit Sounds und so weiter, werden wir ein bisschen drüber schnacken. Aber ja, wir können auch nicht hier immer den bunten Blumenstrauß aus allen Ecken haben, ne? Vielleicht einfach auch mal eine kürzere Folge bündig. Wenn es wenig gibt, dann gibt es halt mal wenig.
Ja, wir sind ja auch auf den Input von außen, also von Riot, angewiesen. Und wenn da nichts kommt, dann machen wir hier unseren eigenen Spaß. Und wir finden da sicher noch ein paar schöne Sachen, insbesondere auch die Tipps für Tryhards, die wir rausgefunden haben. Sehr schwer zu lernen, Alter. Aber wenn man das dann raus hat, dann geht's richtig ab.
Ja, da werden wir gleich drüber sprechen. Ja. Erstmal let's go, würde ich sagen.
Kurz nachdem wir die Folge letzte Woche rausgehauen haben, gab es ein Vanguard-Update, also das Anti-Cheat-System von Valorant, und damit gab es einige Probleme. Viele Leute konnten das gar nicht richtig runterladen. Wenn man es nicht runtergeladen hat, konnte man das Spiel aber nicht mehr starten. Und wenn man es dann hatte, dann hat es vielen Leuten auch das ganze Valorant zerschossen. Es hat nichts mehr so wirklich funktioniert. Viele Leute konnten das Spiel gar nicht öffnen. Und es gibt jetzt tatsächlich auch so einen roten Icon im Spiel drin, der darauf hinweist, was man machen soll, wenn halt sowas passiert ist. Und dann kriegt man in dem Player-Supporter irgendwie Hilfe. Aber ja, das hat alles nicht so wirklich geklappt mit diesem Update, oder?
Ja, witzig, dass sie den Player-Support bei diesem roten Icon anbieten, wenn das Problem ist, dass die Leute, die nicht reinkommen, den gar nicht sehen für den Support. Macht ja irgendwie auch gar keinen Sinn. Aber ja, ich war zum Glück nicht davon betroffen. Ich hatte aber auch das rote Ausrufezeichen gesehen. Ab und zu ist das ja mal so ein gelbes, ne? Von wegen irgendwie Player-Login ist für 5 Minuten schwierig oder so. Aber dieses rote Ausrufezeichen sieht man doch selten. Ich hatte zum Glück keine Probleme. Aber generell ist mir auch aufgefallen, bei dem Spiel irgendwie ist so ein bisschen der Wurm drin gerade, ne? Ich weiß nicht, was Wingman da an den Serverschnüren da alles geändert hat. Aber der Sound ist bei mir ganz komisch. Auch, dass man manchmal so Abilities ganz anders hört. Ich hatte es auch mal, dass zum Beispiel eine Raze Ult, da gab es einfach keine Voice Line. Ich hatte es auch, ich hatte gezeugt und auch recorded, ne, oder einen Clip gemacht und war nicht da. War einfach nicht da. Ich dachte, bin ich blöd, ne? Und davon gibt es so ganz viele kleine Sachen, die einfach ultra nervig sind. Und wenn die kleine Indie-Company Rito da vielleicht doch mal nachbessern könnte, wäre ich doch sehr glücklich.
Ja, insbesondere wenn man auf dem Spot ist und den Spike plantet, habe ich das Gefühl, dass das ganz viel mit dem Sound macht, ne? Also, oder auch wenn Mates reden, dann wird alles andere so ganz, ganz leise und wie durch so einen Filter gedreht. Ja. Also, der Sound ist irgendwie ganz, ganz merkwürdig.
Genau, beim Spike planten, ne? Beim Spike planten gibt es immer so einen Moment, so das letzte Drittel oder so, wo alles so verstummt und dann mit dem großen Spike-Plant-Sound ist dann alles wieder normal. Aber es ist echt so gedämpft und das ist konstant. Also das ist nicht so, dass es ab und zu mal auftritt, das ist beim Spike-Planten, wenn man selber das macht, ne, ist es immer so ganz, ganz merkwürdig.
Ja, und ich denke dann immer so, das ist, weil die Mates irgendwie reden, dass das Spiel sich deswegen leiser macht, aber manchmal ist es halt auch, wenn die Mates gar nicht reden, das fühlt sich irgendwie einfach total komisch an, das Ganze. Ja. Und wenig verwunderlich finde ich auch, dass dann der letzte PBE, also der Beta-Environment vom 17. März, was also letzte Woche starten sollte mit neuen Changes, gecancelt wurde, weil das bei allen Leuten so oft gecrashed ist. Also das war kurz live mit den Changes, aber niemand kam rein, weil es andauernd abgestürzt ist und das wurde jetzt einfach gecancelt und der nächste PBE kommt dann erst am 31. März. Also irgendwie scheint im Moment so ein bisschen der Wurm drin zu sein.
Aber das finde ich dann okay, ne? Wenn sie sagen so, das Spiel, wie es gerade ist, müssen wir erstmal reparieren, bevor wir jetzt auf dem PBE das noch verschlimmern irgendwie. Das kann ich dann irgendwie wieder verstehen, ne? Dass sie das dann hinauszögern. Aber ja, schade, dass es generell zu diesem Problem kommt.
Ja, wir haben schon gesehen, was in diesem PBE sein sollte an Änderungen. Es ist nicht wirklich viel, aber eins, was einem ins Auge fällt, finde ich, ist Killjoy Balance. Und ja, das ist wenig Information und ich frage mich, was soll das denn sein, Killjoy Balance? Ist Killjoy gerade so ungebalanced? Wie siehst du das, Johann?
Also, wenn dann irgendwas kommt, dann ist es ein Nerf. Killjoy hatte mit Abstand die höchste Pickrate, jetzt auch beim Lock-in-Turnier mit 70%. Danach kam 60% Jett und danach erst ging es mit 40% weiter. Also schon Killjoy einer der klar besten Picks für alle Teams. Und das ist ja auch immer so das ausgeschriebene Ziel, dass man um Pro-Play insbesondere das Spiel balanced. Ne? Und deswegen denke ich jetzt auf jeden Fall, dass es Nerfs geben wird. Es muss so sein. Es muss einfach so sein. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ne? Ich habe auch mal überlegt, was es so. Warum ist Killjoy überhaupt so stark? Ne? Was macht sie überhaupt so stark? Ich denke, es ist halt insbesondere die Ulti. Vielleicht wird die einfach nochmal auf 8 Punkte gesetzt. Ne? Das ist ja immer so die Standard-Herangehensweise bei Riot. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Ult auf 8 Punkte gesetzt wird. Vielleicht hat sie auch so ein bisschen weniger HP. Das wurde jetzt ja auch schon beim Turret so ein bisschen angepasst, dass der weniger HP hat. Dass man wieder so ein bisschen Counterplay für die Killjoy-Ult hat. So, man.
Aber Killjoy-Ult hat 8 Punkte. Also
really?
9. Ja, das wurde tatsächlich vor irgendwie 3, 4, 5, 6 Monaten gemacht.
Oh.
Aber 9 Punkte, kann man 9 Punkte machen für eine Ult?
Oh, ja. Nee, eigentlich nicht. Das Ding ist, das haben wir schon mal besprochen, ne? Ah, krass, das ist schon auf 8 Punkte. Ja, das habe ich gar nicht auf dem Zettel. Das 9 Punkte ist aber witzig, ne?
Ja.
Also, das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel. Dann lieber die Ability so ein bisschen runtersetzen. Weil ich glaube, insbesondere dann so im normalen Play hast du dann immer so max eine Ult pro Runde, ne? Soll es das wirklich sein? Das denke ich nicht. Oder man macht halt die Ult von den HP her einfach so ein bisschen schwacher, dass ein bisschen mehr Counterplay da ist, auch mit Nicht-Ult-Abilities das irgendwie zu countern. Ne? Momentan hast du halt eine Brimstone-Ult, eine Silver-Ult, das war's dann so ziemlich, womit du es zerstören kannst. Brimstone-Molly geht, der Gecko-Molly ist 1A, funktioniert sehr gut, um den Killjoy, um die Killjoy-Ult zu zerstören, insbesondere weil der Molly ja auch so groß ist. Aber ansonsten finde ich es ganz, ganz schwierig. Ich glaube, diese Ranges, wie sich ihre Gadgets da aktivieren und deaktivieren, die ist fein, ne? Das ist nicht zu weit und die gehen schon mal irgendwie, wenn man auf Side pusht, gehen die dann auch mal aus. Mollys halten auch nicht so lange, machen jetzt auch nicht entsetzlich viel Damage. Die Stärke liegt, denke ich, in der Ult und da muss das gemacht werden.
Ja, wo du gerade den Gecko-Molly angesprochen hast, das ist mir auch aufgefallen, wie einfach es ist, damit eine Killjoy-Ult zu zerstören, ne? Vielleicht liegt die Balance auch daran, dass die Schadensinteraktion mit Geckos Abilities da so ein bisschen geändert wird, weil ich finde es irgendwie zu easy. Also wenn ich gesehen habe, dass Killjoy Ulti hat, habe ich immer meinen Molly da von Gecko zurückgehalten und der ist ja wirklich leicht zu platzieren, weil man kennt die Physik von dem Viper Orb und man weiß, das Ding ist riesengroß. Du musst es nur irgendwie da raufkriegen und die Killjoy Ult ist weg. Ja. Kann es das denn wirklich sein?
Ja. Es ist so das Ding, ne? Wenn du einen Gecko-Molly hast, ist es auf einmal wieder super einfach, Killjoy zu countern. Ansonsten musst du eine andere Ult haben oder von Side gehen. Und es ist nicht immer so, dass du eine Sova-Ult oder eine Brimstone-Ult parat hast dazu, ne? Und wenn du dann auch noch keinen Gecko hast, dann musst du von der Side runter. Du hast keine andere Möglichkeit, es geht nicht, ne? Vielleicht noch irgendwie eine Race-Granate oder so. Aber alle Counterpicks, die ich gerade gesagt habe, bis auf Sova, sind zum Beispiel kaum auf Ascent zu finden, meinetwegen. Ne? Ja. Als Beispiel, was der Killjoy als stärkste Map ist. Und dann hast du eine Free Side, wenn du keine Sova-Ult hast. Das ist schon sehr, sehr stark. Ne? Damit kannst du halt gut rumspielen oder der Sova hat irgendwie blöd gepiekt und ist weg. Hast du immer, das kann keiner auf Side sein. Ne? Und das ist schon sehr, sehr stark.
Was ich mir noch überlegt hätte, vielleicht könnte man ja tatsächlich an die Zeit rangehen, die die Leute detained sind. Das sind ja, glaube ich, bei Killjoys Ult so 7 Sekunden und bei Gecko sind es ja zum Beispiel nur 5,2 oder so eine ganz komische Zahl. Und ich finde, bei Killjoy, jetzt rein vom Gefühl, fühlt es sich ewig an, wie man detained ist und bei Gecko eigentlich relativ kurz. Ja. Könntest du dir vorstellen, dass das angeglichen wird?
Das ist tatsächlich eine gute Idee. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch auf Geckos Ult angeglichen wird, ein paar Sekunden weniger ist. Oh, das ist aber kritisch, ne? Also, sonst musstest du von der Side runter, ne? Und konntest wirklich alle Zeit der Welt nehmen, um dann auf Side zu spazieren. Und man konnte den dann noch knifen, ne? Der die Tent war. Aber ja, das ist, finde ich, einen sehr guten Vorschlag, dass man das vielleicht ein, zwei Sekunden runtersetzt. Und häufig ist es ja auch so, wenn dann die Killjoy-Ulte quasi ausläuft oder kurz davor ist zu detainen, wird noch ein gut platzierter Molly irgendwie an die Main-Bereiche gesetzt. Ne?
Genau.
Und dass man so halt, dass halt ein Mate vielleicht den Push dann noch ein bisschen verzögert und so tatsächlich eine realistische Chance besteht, dass der detainte Mitspieler dann geheilt wird in der Zeit, wo die Gegner dann wieder pushen. Das finde ich eine sehr gute Idee, Daniel.
Genau, weil so das Timing von einem Killjoy-Push, ne, das ist im Ranked ja sowieso immer eine Katastrophe, wann die Leute mit der Ulti pushen. Aber das hat noch sehr viele Fehler verziehen. Ich glaube, wenn man das so ein bisschen angleicht, dann könnte das auch schon dafür sorgen, dass es halt ein bisschen hard to master ist und mit einem guten Push immer noch stark ist, aber ja, ein bisschen gebalanced ist.
Ja, denke ich auch.
Okay.
Guten Vorschlag.
Wir sind sehr, sehr gespannt, was dann letztendlich ins Game kommt. Irgendwas mit der Ult muss es sein, glaube ich, weil ansonsten ist Killjoy irgendwie fein. Haben wir beide das Gefühl, glaube ich. Dann noch als letztes gibt es neue Bilder zu Valorant Mobile. Und wir haben so ein bisschen die Info gekriegt, dass in den nächsten Monaten wohl auch eine Beta ansteht für Valorant Mobile. Und wir haben euch in die Shownotes so einen Screenshot gepackt, wie denn die Controls aussehen sollen von Valorant Mobile. Und da ist natürlich wie bei so einem Handy-Game immer sehr viel auf dem Bildschirm. Also man sieht in der rechten Seite die ganzen Abilities. Darunter sieht man hinhocken und aufstehen. Dann sieht man ein Icon für den Spike, für die Waffe, für die HP und dann noch fürs Zielen, fürs Bewegen. Und ich frage mich so wirklich, wird das Bock bringen, das Ganze zu spielen?
Ich bin kein Mobile-Gamer, ne? Mhm. Ich habe so ein Gacha-Game, habe ich in meiner Vergangenheit, aber ansonsten bin ich davon auch echt frei. Und ich weiß halt nicht, ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie man da aimen soll. Für mich wird es wahrscheinlich nichts werden. Wie sollst du denn in diesem Spiel aimen? Mit dem Finger oder was? Mit dem Finger? Mhm. Was? Wirklich? Also das ist ja dann auch ähnlich so wie Controller, ne? Wie so ein Controller, wenn man, weiß ich nicht, mal Call of Duty auf der PlayStation gespielt hat oder so. Es ist halt einfach quasi nicht möglich zu aimen, beziehungsweise nur mit so einem Aim Assist. Bei Aim Assist dreht sich mir auch schon wieder der Magen um, ne? Das klingt dann irgendwie so, als wenn es beim anderen dann mal besser funktioniert als beim anderen und man dann auch mit dem Assist spielen muss. Ich find's kritisch. Ich weiß nicht, ob es für euch was ist. Würde mich mal interessieren, ob das jetzt so tatsächlich auch die Zielgruppe anspricht, die gerade auch Valorant wirklich spielt, oder ob das für ganz neue Leute was sein soll, ne? Ist es für euch, die jetzt hier den Podcast hören und offensichtlich Valorant mal gespielt haben oder spielen, seid ihr interessiert an diesem Mobile-Game? Das würde mich echt mal interessieren. Ob das so ein ganz neues Segment einfach sein soll, ne?
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach eine Generationenfrage ist und jüngere Leute es wirklich spielen, weil ich habe auch in meiner Familie bei den jüngeren Mitgliedern meiner Familie gesehen, dass die ganz viel Fortnite Mobile gespielt haben und das ist für die der absolute Hammer ist, sowas zu spielen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die jüngeren Generationen wirklich Bock haben auf so ein Mobile Game. Aber ja, wie Johann das schon meinte, sagt uns da gerne mal Bescheid, kommt ins Discord und erzählt uns davon. Und vielleicht werden wir das ja auch mal ausprobieren, das Ganze.
Wenn dann vielleicht auf so einem Falttelefon, ne? Was dann so doppelt ist, dass du auch so einen richtigen Screen hast, oder auf so einem riesigen Tablet, meinetwegen auch, ne? Da kann ich es mir vorstellen. Aber wenn ich hier gerade neben mir meinen kleinen Samsung-Knochen sehe, ja, also da kann ich gerade so WhatsApp draufschreiben, ne? Wie soll ich denn da aimen? Also.
Ja, kommt auch immer auf die Fingergröße an, ne?
Vielleicht liegt das Problem in meinen Händen, ja.
Ja. Naja, ich bin auch echt gespannt, wie das nachher aussieht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es geil wird, aber ich lasse mich wirklich gerne da vom Gegenteil überzeugen. Und ja, das war's erstmal zum Aktuellen und wir kommen jetzt zum E-Sports.
Nächste Woche geht es los. Die Partner League in der MEA-Region startet am 27.03. Wollen wir jetzt schon mal so ein bisschen drüber reden, werden wir auch nochmal ausführlich nächste Woche drüber sprechen, wenn es dann wirklich losgeht. Holt euch Tickets, Leute, es ist in Berlin, ne? Wenn ihr mal Bock darauf habt, das zu sehen, ist es wirklich sehr bezahlbar. Ich glaube, irgendwie so ein Spiel kostet 7 bis 11 Euro oder so, was ich gesehen habe, ne? Also die wollen eher, dass Leute da sind und nicht unbedingt daran Geld verdienen. Das sage ich jetzt mal so, ne? Das ist ja, ja untypisch für Riot. Und ja, wenn da auch viele Leute sind und das alles ein bisschen hypig wird, könnte das eine sehr, sehr coole Nummer werden. Viele von den EMEA-Teams haben wir ja schon gesehen jetzt bei dem Turnier. Also quasi alle haben wir schon gesehen bei dem Lock-In-Turnier. Die waren ja alle schon am Start. Daniel, hast du jetzt auch vom Lock-In-Turnier vielleicht irgendwie so einen Favoriten für die Partner League?
Ja, ist, glaube ich, jetzt einfach zu sagen, dass einfach Fnatic der Favorit so ist, ne? Also nach der Performance beim Login. Und ja, ich glaube, dass Fnatic schon eins der stärksten Teams da sein wird, aber ich lasse mich auch gerne überzeugen. Also wir haben so eine starke Region, ja, aber so eindeutiger Favorit wird Fnatic sein. Hast du da jemand anderes? Ja,
also klar, eher die stärkste Region, ne? Bisschen überflüssig zu sagen, wir sind halt einfach so die stärkste Region, ist klar, ne? Aber Navi natürlich, da muss man dazu auch erwähnen. Und ich bin sehr gespannt auf diese Mittelfeldteams, ob die noch irgendwie gute Synergy finden können. Die sind jetzt ja alle so neu zusammengewürfelt, ne? Irgendwie zum Beispiel von Team Vitality, von Koi, von Kamin Corp. Kennst du alle Namen, nur nicht in dieser Zusammensetzung als Roster. Ne? Also alle alten Namen kommen da quasi wieder, aber halt in neuen Teams. Wenn einer von diesen genannten Teams vielleicht irgendwie Synergy findet, ne? Und auch mal Nivera und Scream mal ein ordentliches Team haben, mit dem sie was anfangen können, ne? Können die da auch, glaube ich, da noch ordentlich oben mit Stress machen. Muss man sehen. Klarer Favorit ansonsten. Fnatic, ich sehe momentan sehr, sehr stark aus. Keine Schwachstelle im Team. Chronicle flext alles weg. Bolster, Hammer, IGL. Alpha Year, aimed eigentlich wie ein Duelist. Es spielt Sentinel. Das wird schon schwer zu schlagen sein.
Aber so ein Ligabetrieb ist ja auch immer was anderes als ein Turnier, ne? Ja. Also da stellen sich ja häufig auch andere Teams dann raus. Und das ist ja auch immer die Frage, wie viel man für so eine Liga an Taktiken vorbereitet und wie viel man dann für ein Turnier vorbereitet. Also ich glaube, da sind auch Überraschungen möglich.
In jedem Fall. Wir gucken nach Nordamerika. Und da geht es Anfang April erst die Partner League los. Und Cloud9 hatte jetzt ja noch so ein paar Lücken im Roster, wo Vanity und Yay gegangen sind. Und da kommen wahrscheinlich Rooney, ehemaliger Spieler von Sonics, und Jake, den man gar nicht so kennt, der so ein ungeschriebenes Blatt ist aus der College-Liga, hat es auch nicht mit seinem Team in die Challenger League geschafft. Aber da muss man jetzt einfach mal vermuten, dass diese in Anführungszeichen No Names, ja, Entschuldigung, das sind diese in Anführungszeichen unbeschriebenen Blätter, sag ich mal, ja, sich irgendwie durch Tryouts ergeben haben. Ich denke, Cloud9 wird viel rumprobiert haben und hat jetzt da was Besonderes oder ein besonderes Talent in diesen Spielern gesehen.
Absoluter Neuaufbau jetzt bei Cloud9, ne? Die scheinen ja echt verzweifelt zu sein, unfassbar.
Ja, und auch dieser Team-Owner, ne, Jack, der hat es auch gesagt, sie gehen jetzt irgendwie so auf langfristige Stabilität und ich denke, wenn man Yay bezahlen kann, kann man sich auch mal so einen Rookie oder den vermeintlich besten Rookie irgendwie leisten. Dieser Rooney soll jetzt auch IGL werden, ne? Das müssen krasse Tryouts gewesen sein, wenn man da so etwas neuere Spieler da jetzt direkt so mit einbindet. Ich find's mutig und freue mich zu sehen, wie sich das Ganze dann ausspielt. So, bis dahin werden jetzt auch die Playoffs in der NA oder in der VCL NA gespielt. Da denke ich, ist M80 ein Top-Favorit, auch mit The Guard. Aber TSM ist dabei. Noch gutes Entertainment, um die Zeit zu überbrücken für die Partner-Leagues. Dann wurde der Standort announced, wo dieses Jahr die Game Changers Championship stattfindet, und das ist wieder mal in Sao Paulo vom 28. November bis 3. Dezember. Und ja, diese, insbesondere das Publikum in Sao Paulo stand ja in der Kritik jetzt beim Lock-In-Turnier, weil sie doch sehr parteiisch waren. Ich finde es okay, dass sie parteiisch waren, aber so extrem, wie es dann dargestellt wurde oder wie sie es dann gemacht haben, war doch vielleicht etwas zu hart, oder Daniel?
Ja. Es ist immer so eine Geschmackssache, ne? Es gibt natürlich jetzt auch bei den Game Changers so ein brasilianisches Team, was da alle wegklatscht mit Team Liquid aus Brasilien. Ist die Frage, ob die dann wieder so weit kommen, dass sie es zu Champions schaffen, aber dann könnte es schon ungemütlich werden für die anderen Teams.
Ja, das denke ich auch. Da hatten sich auch Content Creator gemeldet, ne? Tarek und Som, die da auch das Publikum in Brasilien kritisiert hatten, da gab es dann wieder einen Aufschrei rückwärts und Drama links und rechts. Naja, mal gucken, vielleicht beruhigen sich die Leute da wieder etwas mehr. Dann gibt es auch noch von den vergangenen Champions eine ganz coole Doku, das sind so 35 Minuten. Daniel, du kommst auch in dieser Doku vor, yes, ne? Du warst ja auch in Berlin vor Ort, wo das Championship da oder Champions gespielt wurde und du hast die Doku auch schon gesehen, richtig?
Genau, ich habe sie gesehen, ich habe mich entdeckt. Wenn mich jemand entdeckt, schick mir mal einen Screenshot. Ich bin gespannt, ob man mich sieht. Ich glaube, wenn man nicht weiß, dass ich das bin, dann erkennt man das nicht. Aber ich habe ein cooles Schild, vielleicht erkennt jemand das Schild.
Ja, und auch die Doku, meintest du, soll ja sehr sehenswert sein. Da werden einzelne Spielerinnen verfolgt und so der Weg durch Champions begleitet.
Hochwertig.
Schau doch mal rein, werde ich auch machen. Dieses neue Geräusch, was ihr gerade gehört habt, leitet immer so ein bisschen einen neuen kleinen Teil hier ein, nämlich die Gerüchteküche. Man hört ja auf Twitter immer viel und das sind halt auch News, die wir generell zum E-Sports besprechen wollen, aber wir wollen auch zeigen, dass es mit Vorsicht zu genießen ist und jetzt nicht so festgesetzt ist und Fakten sind, wie wir das davor immer im Teil berichten, deswegen immer bei diesem Geräusch ist es die Gerüchteküche und da haben wir jetzt diese Woche natürlich auch was, das würde ja alles gar keinen Sinn machen, nämlich für Latarius aus der VCL-Dachregion. Die signen wahrscheinlich TBD mit Click, JKR und Nikoluk. Und wahrscheinlich kommen auch noch Kicks und Cryptics dazu, den man ja vom ehemaligen Team Liquid auch kennt. Das ist so gerade das Wort auf der Straße. Bitte mit Vorsicht zu genießen.
Genau, TBD, ja, das ehemalige Wave, da gab es ja sehr, sehr viel Stress. Wave jetzt ja auch gar nicht mehr in Valorant vertreten. Naja, würde mich freuen, wenn das Team, was ja lange auf der Suche war, jetzt bei Latarius ein Zuhause findet. Aber wie gesagt, es ist nur ein Gerücht.
Nur ein Gerücht. Wir werden euch natürlich informieren, wie es da weiterläuft. Das war's jetzt aber erstmal zum E-Sports und wir kommen jetzt zur Dachregion. Hier kommt der Punch! Dachregion. Dinner. Mit der Community. E-Sportler werden. Dachregion.
Die Trophäe wartet. Deutsche Szene. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Zuhause. Ja, und in der Dachregion wurden jetzt die Preisgelder für die Split-Finals bekannt gegeben. Und das ist wirklich der absolute Hammer. Man muss sich mal nochmal in das Gedächtnis rufen, dass wir hier noch im Amateur-, im semi-professionellen Bereich sind. Aber die Preisgelder, die lassen sich wirklich sehen. Also, wenn ihr das jetzt gleich hört, schnappt euch Maus und Tastatur und meldet euch bei Project V an, denn da kann man wirklich abräumen. Also, Preisgeld für Project Queens, 4.000 Euro. Preisgeld für Project V, das Hauptturnier, 10.000 Euro, Alter. Ja. Und dann gibt es noch ein Charity-Turnier, Clutch Kings, was wir letztes Mal auch hatten, mit 4.500 Euro. Also fast 20.000 Tacken insgesamt. Also das für eine semi-professionelle Szene, der absolute Hammer. Sowas gab es, glaube ich, noch nie im semi-professionellen E-Sport.
Das freut mich so zu sehen, dass es da auch so wächst, ne? Und das ermöglicht halt auch so die Strukturen nach oben. Und das, ja, das tatsächlich irgendwann jetzt so ein legitimer Beruf ist, aber auch so ein legitimes Geschäft ist so, ne? Das wäre echt cool, wenn sich das jetzt so weiter in die Richtung entwickelt. Meldet euch an, Leute. Zocken.
Und Project V auch sonst immer weiter dabei, sich zu professionalisieren. Es gibt eine Neuverpflichtung als Caster. Hetschinski ist jetzt bei Project V als Caster unterwegs. Den kannte man von der Challengers Evolution Liga als Maincaster. Jetzt auch bei Project V. Herzlich willkommen. Das war's erstmal aus der Dachregion und wir kommen jetzt zu Tipps für Tryhards. Try this. Oh mein Gott. Nice. Tipps. Wow. Für Tryhards. Insane. Tryhards. Nice. Tryhards. Wow.
Diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um so eine Off-Engel-Sage-Wall, so eine Grim-Wall, wie man sie kennt, um so einen ganz fiesen Engel zu pieken, den es sonst eigentlich nicht gibt. Ne? Das ist auf Pearl im Art-Bereich, da ist ja immer diese eine Kiste, die man auch häufig mal spammt, ne? Wo sich dann irgendwie ein Gegner versteckt. Und da kann man auf der Wand rechts daneben, das ist ein kleiner Mini-Vorsprung, so ein Pixel-Vorsprung, und da kann man dann raufspringen und dann auf die Kiste rauf. Der Sprung ist ultra schwer, muss man dazu mal sagen. Es hat einige Zeit gedauert, bis wir den gelernt haben. Aber ja, es ist dann von dieser Box möglich, ne, so eine Off-Angle-Wall zu machen, die dich dann nach A-Main und den Shops-Bereich gucken lässt, womit die Gegner sicherlich nicht rechnen werden.
Ja, und vor allen Dingen jetzt, wo dieser Split-Jump in der Mitte weg ist, da hat man ja Kapazitäten im Kopf, um mal einen neuen Jump zu lernen. Also Leute, schaut euch das mal im Video an und lernt diesen mega geilen Jump. Nice.
So, liebe Leute, das war's diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Wir casten heute Abend am Mittwoch das Project V Pro Weekly ab 19 Uhr auf dem Project V Main Channel. Schaut da gerne mal vorbei, da casten wir wieder und labern ein bisschen Quatsch. Mhm. Und wir haben in den Kommentaren gelesen, unter anderem bei Apple Podcast, dass da vorgeschlagen wurde, ihr könnt doch auch mal mit Hörern zocken. Dazu, hallo, lieber Kommentator, lieber Kommentarmensch, das machen wir jeden ersten Dienstag im Monat, also das nächste Mal jetzt am 4. April, genau, veranstalten wir das immer, gibt es immer 3 Stunden Community Games. Man muss sich dann mit Channel Points bei mir oder bei Daniel einmal so ein Twitch-Ding holen, ne? so ein Community-Ticket, damit es dann auch wirklich die Leute sind, die regelmäßig dabei sind, damit es auch wirklich ein Community-Ereignis ist.
Es gibt aber noch eine Möglichkeit, man kann auch Patreon sein vom Podcast. Wir haben so eine kleine Patreon-Seite, wo wir dann auch jeden Monat eine extra Folge rausbringen, wo wir zum Beispiel eure Fragen besprechen. Und wenn ihr Patreon seid, das geht los ab 3 Euro, Johann? Ja. Ab 3 oder ab 5 Euro? Ab 3 Euro. Dann hat man immer ein Community-Ticket safe, muss sich keine Community-Tickets mit Channel-Points kaufen. Also wenn das was für euch ist, schaut da gerne mal rein.
Ansonsten immer schön vorsichtig picken und tschüss und auf Wiedersehen.
Macht's gut, tschüss!